Sie hören jetzt SWR1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Gesegnet und verflucht. Diese drei Wörter hat sich Nino De Angelo auf seine Hände tätowieren lassen. Und genau so heißen auch seine neue CD und seine Autobiografie. Nino De Angelo war ganz oben und er war ganz unten. Mit Jenseits von Eden landete er in den 80er Jahren einen Mega-Hit. Dann kamen Alkohol, Kokain, Krankheiten, Beziehungsdramen ein, wie er Nicole Köster erzählte. Ziemlich kurvenreicher Weg zu sich selbst.
Es gab so eine Zeit, da konnte ich mich selbst nicht mehr leiden. Und das war wahrscheinlich auch diese Zeit, wo, keine Ahnung, wahrscheinlich auch durch diese ganzen Misserfolge, ne? Wenn du so einen großen Hit hast und dann merkst du, dass es langsam, aber stetig bergab geht, immer weiter, und dann kommt mal wieder eine kleine Kurve nach oben, dann geht's wieder runter. Also im Prinzip immer dieser Abwärtstrend. Ich weiß nicht, dann, keine Ahnung, aber es gab wirklich eine Zeit, da konnte ich mich echt nicht, da habe ich mich gehasst. Und es war, ich musste erstmal lernen, mich zu akzeptieren, mich damit auch klarzukommen. Also mit Erfolg klarzukommen ist nicht einfach. Aber mit Misserfolg klarzukommen ist auch nicht einfach. Und man muss lernen und man muss differenzieren und machen. Also das ist, ich habe viel gelernt über mich selber und habe irgendwann wieder angefangen, mich lieb zu haben.
Sie haben sich auch auf die Suche gemacht nach der eigenen Geschichte, nach der Familiengeschichte, was sich dann sehr spannend liest. Es gibt zum Beispiel einen verstorbenen Bruder, von dem Sie relativ spät selbst auch erst erfahren haben. Mhm. Wie denn?
Das ist richtig. Ich habe sehr spät erfahren, und zwar erst mit... Also gut, als Kind, ich hab mir immer einen Bruder gewünscht. Ne? Ich habe gesagt, warum habe ich keinen Bruder als Kind? Das weiß ich noch. Aber das war ja irgendwie, und irgendwie war es schon mal ein Thema, aber ich hatte das dann vergessen als Kind, dass ich schon mal einen Bruder gehabt habe, aber der gestorben ist und so. Aber ich habe das dann wieder verdrängt. Das kam erst wieder in mir hoch, als ich mit 30 meine erste Psychotherapie begonnen hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass mich irgendetwas erdrückt in meinem Leben und dass dieser Selbstzerstörungstrieb, den ich gelebt habe, dass der ja irgendwo herkommen muss. Und
wie sind Sie da auf die Spur gekommen?
Ich bin auf die Spur gekommen, weil der Psychologe mich natürlich gefragt hat, ob es Geschwister gibt. Sagt er, auch tote Geschwister, ja, auch wenn die Baby auf Fehlgeburten, ist egal. Und du musst mir alles sagen. Ich wusste ja von meinem Bruder, und dann hatte ich meine Mutter nochmal. Ich sag mal, ja, als Baby. Da habe ich sie gefragt, wann ist der denn gestorben? Sagt sie, ja, als Kind, wahrscheinlich Kindstod, ich weiß es nicht. Die schweigen, mein Vater schweigt, meine Mutter schweigt. Es ist also alles irgendwie, ja, es war sehr schwierig, da etwas drüber herauszufinden.
Weil es ja häufig auch erstmal einfacher ist, Dinge, die so schmerzhaft sind, zu verdrängen.
Ja, einfach zu verdrängen. Und das hat man gemacht in dem Fall, also meine Eltern. Und so kamen wir dazu oder darauf, dass es daran liegen könnte, dass ich ein Problem mit dem Annehmen habe. Dann habe ich auch so Familienaufstellungen gemacht und so weiter und so fort, um damit klarzukommen. Das hat schon einiges verändert bei mir, das Bewusstsein, dass es das war, weil ich habe immer gedacht, irgendein Riesenschatten ist hinter mir und er drückt mich.
Und jetzt haben Sie den Bruder im Grunde irgendwie immer dabei?
Ich habe den immer dabei, ja genau, also ich habe gelernt, ihn mitzunehmen. Ich meine, er trägt ja den gleichen Namen wie ich, ne? Und deswegen, das war für mich halt irgendwie, ja, es war schon komisch. Ich habe mir immer gedacht, du, wenn der noch leben würde, gäbe es mich wahrscheinlich gar nicht.
SWR1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit einem Mann, der viele Jahre in den Schlagzeilen der Boulevardpresse war, mit seinen Alkohol- und Drogenexzessen, mit seinem privaten Chaos zum Schluss, mit seinem Bekenntnis, er leide an der unheilbaren Lungenkrankheit COPD und habe nur noch 5 Jahre zu leben. Nino De Angelo und die vorläufige Bilanz seines Lebens.
Ich hatte vielleicht, wenn man es, also richtig guten Erfolg, so 5 Jahre lang, und Misserfolg 30 Jahre. Und die prägen einen.
Da wurde etwas zum Begleiter, was, ich glaube, mehr als 30 Jahre lang Ihr Begleiter war, nämlich das Kokain. Können Sie uns mal mitnehmen, diese erste Situation, als Sie da rangeführt wurden, so ist es ja damals gewesen?
Ja, so war es. Das war in Hamburg damals und das war zusammen mit Drafi. Wir waren alle zusammen in einer Fernsehshow. Ich weiß gar nicht, ob das die aktuelle Schaubude oder keine Ahnung. Damals gab's die und da mussten wir irgendwie 5-mal im Jahr auftreten. Und dann, ich glaube, das war nach einer Fernsehsendung, genau. Und da war auch noch eine englische Band dabei. Auf jeden Fall saßen wir abends beim Trinken und auf einmal stand Drafi auf und die Jungs, die noch, also die Band da. Ja, und dann gingen die alle los und dann alle in eine Toilette rein, ja. Und da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Ja, und dann sah ich halt, wie Drafi das Koks da irgendwie auf dem Deckel da vom Klopapier, ja. Halter vorbereitet hat oder auf dem, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, und dann hält er mir so einen Schein, komm, Kleiner, sagt er, hält mir so einen Schein hin und ich habe so getan, als würde ich das natürlich schon kennen. Und ich weiß nur noch, ich war unheimlich euphorisch und auf einmal sehr extrovertiert, wo ich doch normalerweise total introvertiert bin. Ich war eigentlich mehr sehr, sehr schüchterner Mensch. Das hat irgendwas mit mir gemacht, was ich am Anfang ganz gut fand, bevor es halt dann zur Sucht wurde. Ne, weil ich konnte irgendwann nicht mehr aufhören damit.
Es heißt ja, dieser schwierigste Moment sei, wenn man sich eine Sucht persönlich eingesteht. Können Sie das bestätigen? War das so?
Am Anfang nicht. So nach 10 Jahren oder nach 5 Jahren. Denke ich, die ersten, also von dem Moment, wo ich das erste Mal, ich habe ja nicht ständig Kokain konsumiert, ne, also, aber es gehörte dazu, es war normal, wenn man dann mal wegging und manchmal, und wenn es auch nur alle 2-3 Monate war am Anfang, ja.
So wie Sie die Musikbranche beschreiben in Ihrer Autobiografie, ja. Gehört es da eigentlich zum Alltag mit dazu?
Naja, man hat es dann überall, also man irgendwie, es war, wenn du dann erstmal da drin bist, dann lernst du natürlich auch die Leute kennen, die es auch machen. Ja, es gehörte dazu. Wenn du davon keine Ahnung hast und beziehungsweise das auch nicht konsumierst, dann wirst du es auch nicht feststellen. Du wirst es vielleicht auch gar nicht merken, wenn es jemand macht, unbedingt, ja. Aber das Schlimme ist halt, so nach 5 Jahren habe ich gemerkt, dass irgendwie ist das schon ein Zwang. Ja, es ist ein Zwang und ich kann kaum noch rausgehen oder abends mal weggehen oder was trinken, ohne dass ich daran denke oder ohne dass ich das haben will. Das war dann sehr schlimm und davon loszukommen, das war richtig, richtig hart, beziehungsweise es in den Griff zu kriegen, weil sowas lässt dich nie los.
Ja, entweder man ist der Suchttyp oder ist es nicht.
Ja. Du wirst immer dran denken, egal, und wenn du über die Alpen fliegst.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Rüdiger Maas kommt aus dem Allgäu und hat die halbe Welt bereist. Er ist Sozialpsychologe und Gründer des Instituts für Generationenforschung. Und er hat das letzte Jahr arbeitstechnisch damit verbracht, herauszubekommen, wie es um die Corona-Akzeptanz in Deutschland steht und wie sich diese Akzeptanz in diesem einen Jahr verändert hat.
Alle 2 Wochen haben wir bundesweit Befragungen gemacht in der ganzen Republik, um daraus Daten zu generieren. Das war für uns ganz spannend, weil wir wollten herausfinden, welche Werte sind stabil, welche sind Interaktionen. Also das heißt, die unter 25-Jährigen, welche Werte behalten die über die Monate hinweg? Mhm. Und wo gibt es Effekte, die sich nach oben und unten durchschlagen und umgekehrt? Was ist bei den Älteren, was schlägt sich durch oder auch nicht? Und wir haben da eine Untersuchung gemacht, das ist mittlerweile eine einzigartige Untersuchung.
Für wen haben Sie die gemacht?
Erstmal nur für unsere Studienzwecke, weil wir herausfinden wollten, gibt es sowas wie die Generation Z, gibt es sowas wie die Generation X oder wie auch immer, oder ist das immer ein gesellschaftliches Gesamtphänomen? Und ja, das wollten wir untersuchen und deswegen haben wir eine Langzeitstudie jetzt gemacht. Wir wussten damals nicht, dass Corona ein Jahr lang geht, dachten, das ist erst kurz, aber dann hat uns natürlich auch die Forscherneugier gepackt und dann haben wir das wirklich alle 2 Wochen durchgezogen.
Also die Generation Z, das nur zur Erklärung, das sind die Jungen?
Genau,
das
sind die 25? Genau, die unter 26, 25-Jährigen. So, die werden populärwissenschaftlich so bezeichnet oder mediensprechmäßig.
Ja. Wie gehen die wertetechnisch mit Corona um?
Die waren am Anfang sehr euphorisch tatsächlich.
Euphorisch?
Ja, im Sinne von, das ist vielleicht mal was Neues, es ist was Interessantes und es kann vielleicht der Menschheit gut tun, weil es vielleicht auch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Wir werden alle ein Stück digitaler. Ja. Also da hatten wir eine hohe Akzeptanz. Wir hatten 80% in der ersten Umfrage, die gesagt haben, die sind es erstmal auch positiv, was da jetzt passiert. Aha. Die sind dann auch von der Realität eingeholt worden. Während die zum Beispiel die über 40-Jährigen, die waren, haben das am negativsten gesehen. Aha. Dann wieder die über 65-Jährigen wieder okay, also neutraler. Aber die über 40-Jährigen hatten am meisten Angst, weil denen wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Plötzlich gab es bestimmte Arbeitsfelder nicht mehr. Plötzlich gab es, wie geht es weiter, ich muss mein Haus abzahlen und so weiter. Die hatten am meisten Ängste und waren auch am vulnerabelsten für Verschwörungsmythen oder für Alternativfakten, laut unseren Untersuchungen.
Gehen Männer anders mit Corona um als Frauen?
Da haben wir nur minimale Unterschiede gemerkt. Also wir haben insgesamt bei einer Online-Befragung machen immer mehr Frauen mit. Mhm. Das ist auch immer interessant. Also wir hatten immer 60 zu 40. Wir brauchten dann immer noch Studien danach, um dann den Ausgleich zu machen. Aber sonst haben wir da weniger Unterschiede gemerkt. Überhaupt werden die Geschlechterunterschiede immer geringer, je jünger wir auch gehen.
Ist die Akzeptanz in Ostdeutschland, was zum Beispiel Corona-Maßnahmen oder Corona-Einschränkungen angeht, geringer als in Westdeutschland?
Also wir hatten in Ostdeutschland immer eine höhere Kritik an Maßnahmen und ein höheres Hinterfragen, ob Corona überhaupt existiert.
Mit welchem Ergebnis?
Naja, da hatten wir auch einen höheren Anteil an sogenannten Verschwörungsmythiker oder Verschwörungsgläubigern. Den hatten wir tatsächlich in Ostdeutschland, gemessen an den anderen. Also ich sag mal 40, 50 Jahre ungefähr. Ostdeutschland, da ist die Chance höher, ein Verschwörungsgläubiger zu sein, als jetzt ein 20-Jähriger aus Stuttgart.
Ist die soziale Schichtung, was die Wahrnehmung und die Akzeptanz von Corona angeht, unterschiedlich?
Haben wir auch untersucht. Also je höher der akademische Bildungsgrad, desto weniger verschwörungsgläubig war man.
Rüdiger Maas studierte Psychologie in Japan und in Deutschland. Er lebte und arbeitete zum Beispiel in Neuseeland und den USA, in Nepal und in Syrien. Und er erforschte in vielen Ländern, wie stark die digitale Welt uns Menschen beeinflusst und verändert. Internetsucht ist heutzutage eine anerkannte psychische Erkrankung und ziemlich sicher nicht das Ende vom Lied.
Man diskutiert gerade Nomophobie, das ist die Angst, das Handy nicht dabei zu haben. Es gibt Leute, die so eine Art Phantomschmerz haben, wenn sie das Handy nicht dabei haben. Aha. Sprich, es vibriert irgendwo, obwohl ich mein Handy aus habe oder nicht dabei. Oder Menschen, die sagen, bevor ich mein Handy vergesse, vergesse ich lieber meinen Schlüssel oder Geldbeutel. Ja. Oder wenn das Handy nur noch einen Balken hat, unsicher werden oder Angst haben. Oder wenn das Handy nicht auffindbar ist, dann sich überhaupt nicht mehr konzentrieren können. Solche Phänomene haben wir und die haben wir flächendeckend.
Was bedeutet das beispielsweise für unsere Konzentrationsfähigkeit?
Also man hat festgestellt, allein wenn das Handy nur in der Nähe liegt, dass wir unkonzentrierter sind und weniger an den Flow-Effekt gelangen können. Aha. Wenn das Handy vibriert ja auch ständig oder wir kriegen Messages, wir werden ja jedes Mal wieder rausgerissen. Also wir haben da tatsächlich einen Unterschied. Wir haben hohe Ausschüttung an Dopamin und Oxytocin durch die ganzen Social-Media-Dinge, durch die ganzen Likes. Ah. Muss ich vorstellen, wenn man jetzt 50 plus ist und man postet was auf Facebook und kriegt 3 Likes, affiziert es uns Erwachsene jetzt weniger. Aber wenn ich jetzt 14 bin und ich kriege zu wenig Likes, dann macht es richtig was mit meiner Psyche, da passiert was. Deswegen haben wir bei den Jüngeren eher ein passiveres Nutzen. Also ich folge lieber Influencern, anstatt ich selber irgendwas poste. Da probiert man sich ja am Anfang aus. Bekomme ich zu wenig Likes, gehe ich hier in die passive User- oder Nutzerrolle.
Welche Auswirkungen hat all das auf die Fähigkeit zu entspannen, zur Ruhe zu kommen?
Das haben wir auch bei Corona gemerkt, dass eigentlich niemand so richtig zur Ruhe gekommen ist. Also keiner, auch wir Erwachsenen nicht. Wir sind alle in den Digitalen untergegangen und haben halt einfach diese Freizeit kompensiert mit anderen Dingen.
Das heißt, diese medial befeuerte Entschleunigung, über die dann auch diskutiert wurde, das war eher ein Luftballon?
Ja, und wie schaut denn das aus, dass ich mal einen Tag mein Handy nicht nutze? Und dann bin ich doch schon wieder drin in dem Ganzen. Also wir können uns auch alle gar nicht mehr so richtig lossagen.
Diese Veränderungen, die im Gehirn passieren, würden Sie sagen, die Gefahr besteht darin, dass man da tatsächlich auch psychisch Schaden nimmt, wenn man übertreibt?
Wie bei allem, wenn man übertreibt, tatsächlich. Also davon gehe ich aus. Wir wissen aber, dass die Jugendlichen zwischen 4 bis 6 Stunden, teilweise sogar 7 Stunden am Tag mit dem Handy im Netz sind, 80% davon Social Media. Wir haben ganz, ganz wenig analoges Training. Und da merken wir, dass die Jugendlichen halt einfach entscheidungsärmer sind, langsamer sind in der analogen Welt und eben auch unsicherer. Das kommt eben durch dieses wenige Training.
Haben Sie denn mal erforscht, woher dieser Mitteilungsexhibitionismus kommt?
Also wir haben tatsächlich ein anderes Userverhalten. Die Jungen sind eher, wie gesagt, passiv. Die haben eher Angst, dass sie dann zu wenig Likes, dass es nicht gut ist, dass das dass die Response halt einfach geringer ist. Und bei den Eltern ist es so, wow, ich kann mich plötzlich mitteilen. Man zieht ja sofort sein Handy raus und macht ein Foto. Man genießt ja den Moment gar nicht mehr. Und es läuft auch die Erziehung. Das Kind macht irgendwas Lustiges. Dann kommt sofort die Bitte der Eltern, mach bitte nochmal, ich will ein Video davon machen. Das heißt, alle positiven Aktionen des Kleinkindes sind immer Handy-assoziiert oder Smartphone-assoziiert.
Das heißt, man hinterlässt tausendfach Spuren im Netz.
Ja.
Und zweifelt die Corona-App an, weil da möglicherweise der Datenschutz verletzt wird?
Wir haben eine Umfrage gemacht, auch bundesweit, während der Corona, als diese App entstand, und gefragt, wie weit darf denn maximal der Datenschutz dort ausgehebelt werden, dass es funktioniert. Und da hatten wir eine Zustimmung von über 80%, die gesagt haben, bitte maximales aushebeln, damit Corona dadurch bekämpft wird.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit einem Schauspieler, der seit vielen Jahren gut im Geschäft ist und jetzt ein Buch über dieses eine Vierteljahr geschrieben hat, das sein Leben verändert hat. In Follow the Sun schreibt Helmut Zirl über den Sommer des Jahres 1971 und in Leute erzählte er, warum er in so vielen Rosamunde-Pilcher-Filmen mitgespielt hat.
Also es wird diesen Pilcher-Film ganz oft Unrecht getan. Die werden so ein bisschen belächelt und Kontrastprogramm zum Tatort. Ich habe auch viele Tatorte gedreht. Ich glaube, in über 10 Tatorten war ich mal Opfer, mal Mörder, mal sonst was.
Ganz viel Soko auch
ja,
dabei.
Ja, auch alles, ja, ja. Es gibt wunderbare Rollen, weil also die Rosamunde Pilcher hat es geschafft, ganz tolle Charaktere zu schreiben. Und das bringt einen wahnsinnigen Spaß. Und vor allem, es ist einfach sehr, sehr erfolgreich über so viele Jahre schon. Ich glaube, ich habe Ende der 90er meinen ersten Pilcher-Film gedreht. Und wenn so eine...
94, sagt Wikipedia. Ich weiß nicht, ob Wikipedia wieder lügt.
Ja, sowas, genau. Und wenn eine Reihe so erfolgreich ist, nach 20, 30 Jahren noch, dann scheint es nicht so schlecht zu sein, wenn es immer noch 5, 6 Millionen Zuschauer bindet.
Ist ein Erfolgsgeheimnis auch, dass es besondere Drehorte sind? Haben Sie da vielleicht einen besonderen Geheimtipp als Drehort, wo also Sie gesagt haben, oh, da musste ich auch so nochmal hin?
Meinen ersten Pilcher habe ich damals in Schottland, in Inverness hieß der Ort, gedreht. Und da kommt eben Nessie her, ne? Loch Ness. Und da gibt's diese ganzen alten Burgen und das ist schon alles sehr spooky da und mystisch und das ist wahnsinnig schön. Aber jetzt, die letzten sind immer in Cornwall gedreht worden. Und auch das ist natürlich, du bist am Meer, du hast Steilküste, du hast tolle Strände, Surfer. Wenn es da ein bisschen wärmer wäre, wäre das wirklich ein Ort, an dem ich mich tatsächlich auch privat öfter aufhalten würde. Aber ich halte es lieber mit Follow the Sun. Mich zieht's immer nach Südfrankreich.
Ja, und Sie beschreiben ja in Follow the Sun immer wieder Ihre Sehnsucht an besondere Orte, so eine Reisesehnsucht.
Ja, ja.
Konnten Sie das stillen inzwischen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also um das nochmal zu sagen, ich habe auch ein ganz gutes Feedback auf dieses Buch. Ich möchte die Menschen einfach mitnehmen. Mitnehmen in die Hippie-Zeit und mitnehmen in meine Illusionen von sonniger, heiler Welt.
Und die es so natürlich nicht gibt. Also insofern ist ein Buch oft eine gute Grundlage, zu sagen, ich entfliehe mal dieser Welt.
Richtig. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich jobmäßig, ich habe die ganze Welt gesehen. Ich war in Papua-Neuguinea und Fidschi und Brasilien und Namibia und ich habe so viel gesehen. Insofern hat sich dieses Motto oder der Titel Follow the Sun tatsächlich bei mir durchgesetzt. Der Zufall hat da nochmal erheblich mitgespielt.
Was man, glaube ich, auch festhalten muss, weil Sie jetzt permanent mit Drogen in Verbindung gebracht werden. Sie verherrlichen die Drogen nicht, sondern ich habe es so gelesen, dass Sie es am Ende nämlich ganz anders empfunden haben und eher davor warnen.
Ja, ich glaube, ich habe es wörtlich geschrieben, dass die Hippie-Zeiten ganz schlimm beschädigt wurden durch Drogen und dass die Hippies sich nachher eigentlich selber zerlegt haben durch zu viel Drogenkonsum. Und das habe ich miterleben können, ja.
Helmut Zirl ist Schauspieler und Synchronsprecher. Er hatte viele Theaterengagements. Er spielte Hauptrollen in mehr als 70 Fernsehproduktionen, im Traumschiff, im Tatort, in vielen anderen Krimis. Als er in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, ging es auch um das schwierige Verhältnis, das er, Helmut Zirl, zu seinem Vater hatte und womit er bei seinen eigenen drei Söhnen letztlich erfolgreicher war.
Durch Toleranz. Also das, was ich meinem Vater damals vorgeworfen hatte, das wollte ich besser machen. Im Nachhinein muss ich sagen, er hat gar nicht so viel verkehrt gemacht. Es ist ja irgendwie, es hat ja Wirkung gezeigt. Und ich habe da Werte für mein ganzes Leben mitgenommen durch die Erziehung meiner Eltern.
Sie und waren auch, ja auch ganz schön rebellisch, muss man sagen.
Ich war rebellisch ohne Ende, ja. Und habe aber natürlich, ich habe ein Riesenproblem gehabt, bei meinen Söhnen autoritär zu sein. Ich wollte einfach nicht diesen Befehlston. Du machst jetzt das und das. Viele Freunde haben mich aufmerksam gemacht, du musst Grenzen setzen, das geht so nicht, aber ich konnte das nicht. Und manchmal habe ich jetzt so das Gefühl, ich hätte es doch mal machen sollen. Nicht, weil meine Söhne jetzt so ausgeflippt sind, sondern weil ich glaube, das wäre für die auch gar nicht so schlecht gewesen, mal irgendwann eine Grenze zu spüren. Ich habe denen immer alles ermöglicht.
Kinder testen ja, wie weit sie gehen können.
So ist
und
es, genau.
Warten dann im Grunde, bis
genau,
die Grenze
genau.
dann kommt. Ich weiß nicht, ob Ihre Eltern leben, ob sie erleben konnten, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Was hätten Ihre Eltern zu diesem Buch gesagt?
Also merkwürdigerweise haben meine Eltern überhaupt nie wissen wollen, was ich auf dieser Tremtour erlebt habe. Wir haben nie drüber gesprochen. Ich war wieder da, die haben das für sich abgehakt. Der Junge hat 3 Monate irgendwas erlebt, was wir nicht wissen wollen.
Wollten Sie nicht erzählen?
Ich wäre bereit gewesen zu erzählen, aber ich wurde nicht gefragt. Und dieses Buch hat ja so lange in mir gebrodelt, weil es eigentlich nie jemand wissen wollte. Auch meine Ex-Frau wollte es nicht. Und da habe ich nochmal eine 10-jährige Beziehung gehabt. Es wollte nie jemand wissen. Die haben es immer so oberflächlich abgehandelt. Wie? Bist getrennt? 3 Monate lang? Ja, Wahnsinn. Ne? Und war lustig? Nein, das war nicht lustig. Echt nicht? Nein, da ist zum Beispiel jemand gestorben. Ach. Sehr furchtbar. Ja, und dann bist du aber zurückgekommen, gell?
So, also es wurde so abgehandelt.
Es hat sich nie ergeben und darum musste ich dieses Buch jetzt endlich schreiben, um da auch mal loszulassen.
Wie schwer war das, darüber zu schreiben? Sie haben jetzt auch mehrfach den Clochard erwähnt, Henry zum Beispiel, von dem Sie gar nicht wussten am Ende, lebt er noch?
Ich denke, der hat sich umgebracht. Ich glaube schon, dass das dieser Clochard war, der sich auf dem Hauptbahnhof da vor den Zug geschmissen hat, weil der ist dann nie wieder aufgetaucht.
Und da kann ja so etwas wie ein Schuldgefühl dabei sein, weil Sie eigentlich ihm etwas Gutes tun wollten, was er aber vermutlich falsch interpretiert hatte.
Also,
mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten.
Meinen Sie jetzt die Zahnbürste oder die Matratze?
Die Matratze, ja, denn nach der Matratze passierte das ja.
Ja, ist richtig. Es begann ja eigentlich, wenn man so will, war ja schon der Schmerzauslöser die Zahnbürste, mit der er sich ja scheinbar verletzt hat.
Ja.
Aber das muss man lesen.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche und mit einem Mann, der mit 7 Jahren angefangen hat zu tauchen und der bis heute auf mehr als 10.000 Tauchgänge kommt. Achim Schlöffel ist Profitaucher und in die Geschichte eingegangen, als er vor 9 Jahren als erster Mensch der Welt den Ärmelkanal durchtaucht hat. Ein akribisch vorbereitetes Monsterunternehmen mit glücklichem Ausgang.
Der Ärmelkanal erscheint für viele Leute als totales Suizidkommando. Ja. Es war aber tatsächlich eine extrem gut geplante, sehr lange durchdachte Geschichte.
Wie viele Leute haben vor Ihnen versucht, diesen Ärmelkanal zu durchtauchen?
Ich weiß von 3 sicher, die es versucht haben.
Alle 3 sind gescheitert?
Ja. Mir hat mal jemand gesagt, es gab noch mehr, aber das habe ich nicht blickt. Aber das 3 weiß ich sicher.
Welche Strecke haben Sie sich ausgeguckt?
Von Shakespeare Bay nach Cap Grenier, das ist ungefähr die Strecke, die Kanalschwimmer auch nehmen. Ist die kürzeste, das sind 32, irgendwas Kilometer Luftlinie.
Wassertiefe?
Bis etwas über 50 Meter, wobei meine Strecke länger war. Ich bin über 60 Kilometer getaucht.
Und wie plant man dann diese 32 Kilometer?
Die Gefahr im Ärmelkanal ist zum einen natürlich die Schifffahrt, das ist die meistbefahrene Schifffahrtsstraße der Welt. Das kann man sich wirklich wie die Autobahn vorstellen. Und dann haben sie natürlich relativ unplanbares Wetter, ja. Wind, Wellen. Und die Leute, die es vor mir probiert haben, haben alle versucht, nah an der Oberfläche zu bleiben, ein Supportboot dabei zu haben, in irgendeiner Weise sich sozusagen abzusichern. Und ich habe gesagt, ich sehe es als Höhlentauchgang, wie eine Traverse, also auf der einen Seite raus, auf der anderen Seite wieder auftauchen und habe die Möglichkeit, dazwischen aufzutauchen, ausgeschlossen für mich.
Wie viel Wasser haben Sie in jedem Fall unter sich gelassen? Oder über sich eigentlich logischerweise? 10 Meter, 15 Meter?
Meine Durchschnittstiefe waren 30 Meter.
Aha.
Und der tiefste waren 57. Ich musste mal einem Schiff ausweichen, einem ziemlich großen.
Ja.
Und aber im Schnitt waren es immer so um die 30 Meter.
War das dieser Höllenlärm, den dieser Höllenfrachter verursacht hat?
Ja, also es war tatsächlich das damals eines der größten Containerschiffe der Welt, die GMC Wagner. Ich glaube, über 300 Meter lang, 16 Meter Tiefgang. Und man kann den Schiffsverkehr im Kanal relativ gut tracken online. Wir waren uns eigentlich sicher, dass an dem Tag nichts ist. Und die lag irgendwo auf Rede mit einem technischen Problem und ist dann sozusagen wieder in den Verkehr rein. Und ich habe sie genau getroffen.
Okay.
Und das war schon unangenehm.
Wie weit war die Schiffsschraube von Ihnen entfernt?
Das kann ich Ihnen nicht so genau sagen. Es ist super dunkel. Sie hören nur diesen Irrsinnslärm, haben die Vibrationen und es hat sich sehr nah angefühlt. Und dann bin ich nach unten ausgewichen und man hat die Vibrationen tatsächlich bis über 50 Meter gespürt. Und ja. Ich habe wirklich also unterbrechen müssen, bin wirklich auf Grund gegangen, bis sie wieder weg war. Das war schon
sehr. Wir haben vorhin über Angst gesprochen. Ist da die Angst gekommen?
Ja, klar.
Wie?
Das ist einfach eine Macht um einen rum. Also dieser Lärm insbesondere, diese irre Vibration, die man sieht die Gefahr nicht. Ja, man ja. weiß, da ist was. Man kann nicht einschätzen, ist es nah, ist es fern, ist es wirklich gefährlich. Aber es fühlt sich bedrohlich an und dann weicht man natürlich aus.
Nach wie vielen Stunden sind Sie in Frankreich angekommen?
Aus dem Wasser war ich nach ziemlich genau 12 Stunden. Ich glaube 11 ja. Stunden 58 oder so.
Körperliche Verfassung?
Gut.
Geistig-seelische Verfassung? Noch besser?
Ja, eine Geschichte, die ich im Kopf hatte, seit Kindestagen, die wir wirklich lang geplant hatten, die zigmal totgesagt worden ist. Also es dann, als ich den Kopf aus dem Wasser gesteckt habe, dachte ich mir, jep, erledigt, Haken drunter.
Das war's.
Ja.
SWR 1, Leute der Woche mit dem Münchner Profitaucher Achim Schlöffel, der in seinem Berufsleben schon fast alles erlebt hat. Schlöffel unternahm Tauchexpeditionen zu versunkenen Schiffswracks. Er war beim Wrack der Estonia, die in 80 Meter Tiefe auf dem Grund der Ostsee liegt. Er war in bisher unerforschten Unterwasserhöhlen und er erlebte die Tiere des Meeres aus allernächster Nähe.
Ich hatte das Glück, mal zweimal mit Orcas zu tauchen. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also was Tierbegegnungen angeht, sicher das Beeindruckendste für mich.
Wie nah oder wie weit weg waren die?
Sehr nah. Also 2 Meter.
Okay. Gibt es da eine Form von Kommunikation?
Also wenn man heute einem Hund oder einer Katze oder so in die Augen schaut, dann ist das ein süßes, nettes Tier meistens. Wenn sie so einem Meeressäuger begegnen, dann ist es eigentlich eher so, als ob sie einem Menschen in die Augen schauen würden. Also es ist ganz schwer zu beschreiben, aber man baut unwillkürlich eine Beziehung. Also man hat den Eindruck, das Tier studiert einen.
Aha.
Und für mich sicher einer der schönsten Momente unter Wasser.
Das Tier hat sich für Sie interessiert oder die beiden Orcas haben sich für Sie interessiert?
Sie haben mich wahrgenommen, sie haben mich begutachtet, eingeschätzt vermutlich, festgestellt, das ist nicht interessant oder gefährlich und sind weitergeschwommen.
Also keine Form von Aggressivität?
Nein, überhaupt nicht.
Wie war es mit den Haien?
Ich persönlich mag Haie sehr. Es ist immer schön, welche zu sehen unter Wasser. Da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin schon angesprochen haben. Man ist zu Gast unter Wasser. Man muss sich einfach dementsprechend verhalten und die Tiere respektieren und ihre Regeln, sage ich mal, respektieren.
Ja.
Also wenn ich heute in dem Gebiet tauche, in dem ich weiß, dass Haie jagen und mir dann, was weiß ich, zum Harpunieren gehe und mit einem blutenden Fisch durch die Gegend schwimmen, muss ich mich nicht wundern.
Wie respektiert man ein kleines Krokodil in Florida?
Alligator.
Alligator, gut.
Da ist es auch so. Also ich habe ja lange in Florida gelebt und man kommt mit diesen Tieren in Berührung und da ist es auch so, man geht ihnen aus dem Weg und in der Regel gehen sie einem auch aus dem Weg. Also ich habe im Santa Fe River mal direkten Kontakt mit einem gehabt. Der war genauso erstaunt wie ich und dann ist er weggeschwommen.
Ja, dieses sich aus dem Weg gehen, ist das eine sichere Methode oder kann das auch schief gehen?
Es mag sicher eine Konstellation geben, in der das schief geht. Es gibt ja leider immer wieder Unfälle, aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz erschlagen zu werden, ist größer. Fakt ist einfach, man drängt so ein Tier nicht in die Ecke oder drängt sich ihm auf. Wenn das Tier Kontakt sucht, ist das eine Sache, aber ansonsten, ja, tritt man halt einen Schritt zurück und lässt ihm den Vortrag. Es ist sein Zuhause.
Sie haben in Deutschland jobbedingt, glaube ich, auch mal in so einem Abwasserkanal getaucht, ohne in alle Details zu gehen. Die Begegnungen mit den Tieren dort waren nicht die allerschönsten.
Nein, die Tiere hatten es hinter sich. Das ist ein Abwassersystem gewesen, das übers Jahr immer trocken ist und da haben sich wohl Ratten angesiedelt. Und als man es dann geflutet hat, sind die alle ertrunken und ich hatte die dann um mich, als ich es kontrolliert habe. Ja.
Riecht man eigentlich unter Wasser?
Ja, die Nase ist in der Maske demzufolge, also in einem Luftraum und sie können also übel riechendes Wasser dann sehr wohl riechen.
Eines gehört. SWR 1.